Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin wie immer mit dem Fabian Februch, NZZ-Fußballjournalist und auch Kicker, Korrespondent für die Schweiz, was heute noch durchaus wertvoll könnte sein im Laufe von diesem Podcast. Febu, wie geht's dir?
Ja, ciao Tobi. Merci vielmals für die Begrüßung. Mir geht's sehr gut. Ich denke, wir sollten nicht zu viel Zeit verbrauchen mit Förmlichkeiten nach dem crazy Wochenende. Ich habe mir ehrlich gesagt vorgenommen oder gestern Abend überlegt, ob wir den Podcast schaffen, ohne die Wörter unglaublich, Wahnsinn, sensationell, geil oder so. Aber es geht wahrscheinlich nicht anders. Oder wie schaust du zurück auf das Wochenende?
Ja, jetzt hast du ja schon alles abgeräumt. Es ist ein fantastisches Fußballwochenende gewesen. Ich habe auch persönlich zwei Highlights gehabt. Ich bin in Berlin gewesen für das Relegationshinspiel zwischen der Hertha und HSV und gestern auch noch, beziehungsweise am Sonntag, wir nehmen heute am Montag auf, bin ich im letzten Grund gewesen an der FCZ, Meister 4, Pokalübergabe, das Finalspiel für Luzern. Zweimal eine sehr grossartige Stimmung und es ist auch sehr, sehr viel passiert. Ja,
ja, es waren wirklich Wahnsinnstage gewesen. Und ich, also ja, gestern habe ich es wirklich geschafft, auf vier Screens parallel Matches zu schauen. Serie A, Premier League, Zürich-Match, Meister 4, noch ein bisschen Luzern reingeschaut. Also mit dem Sohn zusammen, wir haben wirklich auf vier Bildschirmen geschaut. Es ist super gewesen. Und ja, es ist wirklich, wenn man das so sieht, wenn man das Wochenende so erlebt, all die Emotionen, es hat ja eigentlich schon mit dem Frankfurt-Sieg angefangen, im Europa League vor allem Mittwochabend bis gestern Abend, Sonntagabend. Es geht weiter heute mit der Barrage. Ja, man muss einfach sagen, Fußball ist gross bei all diesen Nebengeschichten, die nicht so schön sind. Aber es ist wirklich fantastisch gewesen. Und ich meine, dein persönliches Highlight war schon in Berlin gewesen, schon am Donnerstag, oder?
Ja, absolut. Also es ist 75'000 Leute im Olympiastadion ausverkauft. Davon sicher auch mehrere 10'000 aus Hamburg. Dann HSV, der gewonnen hat. Zwar mit einem etwas glücklichen Goal, aber im Großen und Ganzen sehr verdienter Sieger. Und ja, jetzt am Montagabend entscheidet sich, wie meine Laune den Rest von der Woche wird aussehen. Ob die das schaffen, den Vorsprung übers Ziel bringen gegen Berlin und dann auch aufsteigen oder ob es einmal mehr eine Enttäuschung wird.
Gut, wenn meine Laune von den Resultaten wird abhängen, dann wäre ich jetzt im Rennen, weil ich eigentlich nur verloren habe. Ja, deutsche Pokalfinale, bin ich sehr mit Herzen dabei gewesen, mit dem SC Freiburg. Penalty-Schiesse verloren, ich hätte Liverpool mögen gönnen gestern in der Premier League. Inter Mailand natürlich grosses Herz, auch nicht Meister geworden, aber ich finde jetzt in diesen Tagen, es ist so grossartig, all die Emotionen, und man verliert. Ich habe jetzt nur verloren das Wochenende und gleich habe ich gefunden, Spektakel, und es ist ja journalistisch gesehen, ich meine, wir schreiben ja beide über Fußball. Es ist sehr spannend, vielleicht können wir zuerst mal die Themen ein bisschen abhandeln, so ein bisschen das, mal Trainerbeben, der da von der Bundesliga jetzt in die Schweiz übergeschwappt ist, eben, wahrscheinlich hat kaum ein Super League-Club nächstes so kein neuer Trainer, und wenn wir beim FCZ anfangen, was schlägst du vor?
Ja, ich glaube, wir fangen gerade beim FCZ an. Das ist so eins der aktuellsten Themen. Wir haben es in der letzten Woche schon angekündigt, dass der FCZ-Präsident Angelo Canepa wahrscheinlich mit jeder Entlassung in der Bundesliga nervöser wird. Und es ist eine nach der anderen gekommen in den letzten Tagen. Und obwohl der Cillo ja bei uns im Podcast gesagt hat, er sei sehr zuversichtlich für einen Verbleib, sieht momentan alles danach aus, dass der Breitenreiter in den nächsten Stunden, nächsten Tag wird sein Abgang zu Hoffenheim bekannt geben. Was weißt du darüber?
Ja, also ja, ich habe in der letzten Woche das Gefühl gehabt, ich glaube, ich habe das auch einmal gesagt, so wie der andere Breitenreiter geredet hat, in Interviews, Pressekonferenzen, hat er ja den Abgang ein bisschen vorbereitet. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn der Sisse oder der Dumbia einen schönen Vertrag bekommen, müssen wir das verstehen, müssen wir ihm danken und gratulieren aus FC Zürich. Es hat immer für mich so ein bisschen getönt, wie wenn er auch an sich denkt. Und es ist ja klar, er ist Deutscher, er ist in der Bundesliga gewesen, dass er irgendwann zurück möchte in die Bundesliga. Jetzt hat er dermassen einen guten Job gemacht, ist bei so vielen Clubs auf der Hotlist gewesen. Ich bin jetzt eher überrascht, dass es wahrscheinlich oder dass es Hoffenheim wird, wo irgendwie passt das ja nicht ganz so zu dem, was der Breitenreiter jetzt zum Beispiel beim FCZ erlebt hat. Wenn ich gestern die Bilder gesehen habe im letzten Grund, du bist dort gewesen. Das ist ein grosser Club, ein Volksclub mit einer super Fanbasis. Hoffenheim ist das Gegenteil, ist ein nüchterner Club, ein steriles Konstrukt. Natürlich machen sie einen Top-Job in Hoffenheim, in Jugendarbeit. Sie haben ein gutes Konzept. Er kann dort um die Europa League-Plätze mitspielen. Es ist ein relativ ruhiges Umfeld, das alles passt. Aber irgendwo die ganz grossen Emotionen, die er bei Schalke erlebt hat, die er vielleicht bei einem anderen Club könnte erleben, wird er dort nicht haben. Darum bin ich ein bisschen überrascht, aber ich verstehe natürlich, Hoffenheim ist eine Top-Ausgangslage.
Ja, also ich habe ihn nach dem Spiel gestern auch noch gefragt, beziehungsweise auch nochmal nachgehakt. Das ist so ein bisschen unter uns Journalistenkollegen so das Thema aufgekommen, sollen wir ihn überhaupt fragen, jetzt wo's die Feierlichkeiten sind, ja gefunden, also wenn nicht jetzt, wenn dann, wenn er in Hoffenheim ist. Auf jeden Fall hat er dann nur gesagt, er wüsste sicher, dass er jetzt an Helvetia-Platz weiter ginge, und wenn ich dann gefragt habe, dass es Dementi ja deutlich anders töne, hat er gefunden, er hätte die Frage beantwortet. Das heisst ja eigentlich, also zwischen den Zielen, das Thema ist gegessen. Und ich finde, bei Hoffenheim, ich bin grundsätzlich bei dir, ich finde, der Club an und für sich ist sehr unsexy. Also die Fanszene ist ein Witz gegen die Südkurve, die er jetzt gehabt hat. Es ist wirklich so ein bisschen ein Regionalverein. Ich bin dort auch schon das Spiel schauen, wo es, glaube ich, einfach ein bisschen zum guten Ton jetzt gehört, dass man dort in Hoffenheim ins Stadion geht, am Samstag oder am Sonntag. Aber so richtige Fußballleidenschaft, wie sie du jetzt vorher erwähnt hast, wie man in den Stadien erlebt haben über die letzten Tage, findet in Hoffenheim nicht statt. Aber er hat ja bei Schalke eine sehr turbulente Zeit gehabt. Schalke ist einfach auch turbulent. Bei Hannover ist es jetzt auch nicht wahnsinnig toll gelaufen. Vielleicht ist einfach Hoffenheim die Ruhe, das Umfeld, wo jetzt nicht auch medial so wahnsinnig im Fokus ist mit dem ganzen Club. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht jetzt, um den Wiedereinstieg in Deutschland zu schaffen. Und wie du sagst, Mittel und der Kader sind eigentlich nicht so schlecht.
Ja, was dazu kommt, es ist ja ein bisschen wie ein Pokerspiel jetzt auch gewesen für ihn. Natürlich sind Platz, Trainerplatz noch frei. Aber es hat mit dem Adi Hütter, der bei Gladbach ist entlassen worden, mit dem Marco Rose, der in Dortmund ist entlassen worden, mit dem Lucien Favre, der jetzt wahrscheinlich zu Gladbach geht. Es hat auch ein paar andere namhafte Trainer auf dem Merit, und zu lang warten kann er ja auch nicht. Und was will er bei Zürich noch? Seien wir ganz ehrlich, er wird vermutlich nicht mehr mit 18 oder wie viel Punkte Vorsprung Meister nächste Saison. Champions League allein behaltet ihn nicht in der Schweiz. Und ich habe am Sonntag mit einem Journalist telefoniert, der bei Hoffenheim sehr gut vernetzt ist. Und der hat mir gesagt, also er wüsste, es sei schon alles klar eigentlich, der Breitenreiter heige, aber der Verein darum beten, am Sonntag und am Montag noch etwas zu feiern. Mit dem FCZ am Sonntag im Stadion oder auf dem Helvetenplatz am Montag auf dem Schiffli-Trip, den sie heute haben. Es war vielleicht ein bisschen naiv gewesen, vom Breitenreiter zu hoffen, dass sie das unter Verschluss behalten kann und dass er von den Journalisten nicht darauf angesprochen wird. Also irgendwo, was hat er denn gedacht, dass das nicht rausgegangen ist? Das hat mich schon ein bisschen irritiert, auch seine Antwort auf deine Frage. Ja, Hank Rom, er will natürlich dort jetzt auch nicht sagen, egal, weil sie im Feiern sind. Es war eine dumme Situation gewesen für ihn. Oder wie hast du ihn erlebt?
Ich habe das Gefühl, er war nicht so locker gewesen gestern an der Meisterparty, aber das kann natürlich auch sein, dass er einfach nicht wahnsinnig gern von Journis umgehen ist, während es eigentlich etwas zu feiern gibt. Es gibt, ist bei dem einen oder anderen der Fall in dieser Fußballszene. Aber was mich mehr erstaunt hat, ich habe Ancelo Canepa dann auch noch beobachtet, ein bisschen bei dieser Meisterfeier, und er hat natürlich eine riesen Freude gehabt, alle haben ihm gratuliert. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin mir noch nicht so sicher gewesen, ob er schon gewusst hat, dass der Breitenreiter geht am Sonntagabend. Und wir haben dann, es ist ja dann wirklich, ich glaube, auf Abpfiff oder im Laufe vom Sonntag haben sie die deutschen Medien schon wieder aufgeschnappt, dann die einzelnen Schweizer Medien, so wirklich während dem Spiel. Die Bild-Zeitung, wo ja durchaus sehr gut vernetzt ist in der Bundesliga, hat es dann irgendwie während der Meisterfirma Helvetia-Platz vermeldet, dass es fix ist. Und wir haben dann immer wieder mit diesen Schlagzeilen und Puss darauf angesprochen. Und er hat gesagt, ja, er kann da jetzt nichts sagen und er wisse nichts. Und beim Blerin Cemaili hat es schon ein bisschen mehr nach Abschied getönt. Er hat dann so gefunden, er hätte es ja verdient und wünsche ihm alles Gute, aber er kann jetzt auch nicht mitreden, wo er hingehe. Ich weiss es nicht. wir werden es morgen, Dienstag, Mittwoch, werden wir es wahrscheinlich erfahren, wenn es dann fix
ist. Aber das ist natürlich noch ein spannender Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Ich meine, wenn es so gelaufen ist, wie man sich es vorstellt, haben sich die geeinigt, also Hoffenheim und der Breitenreiter, Freitag, Samstag, wenn auch immer, haben abgemacht, wir gehen Dienstag raus damit. Das ist ein kleiner Kreis, der das gewusst hat, die Einigung, wenn es so ist. 5 bis 10 Leute. Und vielleicht ist der Breitenreiter jetzt auch irritiert, dass das raus ist. Sicher nicht von seiner Seite raus. Und das kann dazu führen, dass man irgendwann sagt, ja, bis zu so einem Club will ich nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass das passiert, aber es ist sicher unglücklich gelaufen. Er hat sicher gerne selber den Canepa und andere Leute informiert. Die haben es jetzt aus den Medien erfahren, aus den Push-Nachrichten, aus dem Internet. Das ist sehr, sehr unglücklich. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, der Breitenreiter hat natürlich einen fantastischen Job in Zürich gemacht und hat sich das verdient, wie es der Zemaili sagt. Und für Zürich geht es jetzt gar nicht darum, gross traurig zu sein. Das ist das Gleiche wie beim Dumbia, wo man könnte sagen aus FCZ, hey, der ist undankbar. Wir haben aus der Challenge League vom FC Winterthur geholt, haben ihm die Chance gegeben, jetzt holt er ab, wo er die Lugano noch ein bisschen mehr Geld verdient. Nein, der FCZ muss gegen vorne schauen. Es sind interessante Trainer auf dem Markt. Und ja, wir haben schon letzte Woche so ein bisschen Name-Dropping gemacht. Wenn du jetzt FCZ wärst, ist noch sehr frisch natürlich. Wer würdest du holen?
Es könnte ja schon in die Richtung gehen, dass man wieder einen Bundesliga-Trainer nimmt, der jetzt vielleicht in den letzten 1-2 Jahren nicht so glücklich war bei seinen Trainerpositionen und vielleicht auch ein bisschen sich möchte rehabilitieren, wie das beim Breitenreiter ja genau der gleiche Fall war vor einem Jahr. Also ich denke jetzt da an einen Achim Bayerlotzer, wo jetzt bei Mainz zum Beispiel nicht wahnsinnig erfolgreich war, oder auch bei Köln, glaube ich, ist aber aus der Red Bull-Schule, wo man ja allen Trainern eigentlich sehr viel Positives zusagt. Der ist mir heute in den Sinn gekommen, oder der Florian Kohfeldt, wo ja, habe ich glaube letzte Woche schon im Podcast gesagt, wo mit Bremen zwar sehr aufgejubelt wurde, ist glaube sogar Trainer des Jahres gewesen, und dann aber abgestiegen und jetzt auch mit Wolfsburg nicht einmal eine Saison geschafft. Ich könnte mir so etwas vorstellen. Oder glaubst du eher, es wird ein Vicky Celestini, so die Schweizer, die es noch auf dem Markt gibt?
Ja, wir wissen alle, wie der Chilo Canepa Bundesliga schon fast vergöttert. Er hat jetzt eine super Erfahrung gemacht mit dem André Breitenreiter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in die Richtung geht. Aber unabhängig von Nationalität, wichtiger ist, ich meine, der Nachfolger von Breitenreiter wird es nicht einfach haben. Es muss wahrscheinlich schon wieder ein selbstbewusster Trainer sein, der genau weiss, was er will, der genau weiss, was er macht. Klare Vorstellungen hat, wo die Kabine der Club im Griff hat, weil es wird vermutlich nicht so weitergehen. Ich meine, jetzt haben sie so unglaublich schöne Wochen gehabt, Mitte Juli geht schon los mit der Qualifikationsrunde 2 für die Champions League. Es wird ein harter Sommer. Marinko Jurendic, der Sportchef, hat mir letzte Woche gesagt, sie haben 13 Matches zwischen Mitte Juli und Ende August, wo sie ja 6 Qualifikationsspiele haben im Europacup auf sich. Also, ja, das geht brutal los. Da kann man nicht einen jungen Konzepttrainer holen, der da irgendwelche Ideen umsetzen will. Es muss ein Gestand ein Mann sein, das ist für mich wichtig, ein reputierter Mann, der die Sache im Griff hat, wo zumal es im Kader extrem viele Veränderungen wird geben. Darum bin ich bei dir ein Typ Kohfeldt, möglicherweise will der zu viel Lohn, aber in die Richtung muss es gehen, einer, der schon 2-3 Jahre auf höherem Niveau trainiert hat und nicht irgendetwas probieren, wo er in die Hose geht. Zum Beispiel der FC Basel, wo ja jetzt der Alex Freiholt, der noch nie auf diesem Niveau trainiert hat, so etwas würde ich jetzt nicht machen, als FCZ-Trainer aus der Challenge League holen. Ich bin bei Alex Frey nicht ganz, ganz sicher, wie gut das kommt. Haben wir auch schon diskutiert. Bist du jetzt auch ein bisschen überrascht, dass es so schnell ist gegangen bei ihm?
Also ich finde es vor allem, oder wie du sagst, das deutsche Trainerkarussell ist mit Anlauf in die Schweiz übergeschwappt, aber bei Deutschland hat man ja können Zweiter werden, im Fall Rose mit Dortmund, und ist gleich entlassen worden. Und in der Schweiz mit der meisten vierten Thema, dass der Trainer eigentlich schon fix unterschrieben hat, noch jemand anders. Und Vinti steigt sensationell auf in einem richtigen Krimi am Samstagabend, und einen Tag später heisst es, Alex Frey ist weg bei Basel. Ich habe schon letzte Woche gesagt, ich finde es Gefahr hure gross, dass er jetzt schon so früh zu seinem Heimatclub geht, Cheftrainer zu werden. Und ich habe das Gefühl, bei Vinti hätte er jetzt eine Saison mindestens einfach nichts zu verlieren gehabt. Einfach gar nichts. Und ich glaube, Basel, also der Alex Frey ist ein Riesenname, ist ein Riesencharakter, hat sehr viel geleistet für Land und Basel. Und ich glaube, der hat auch so oder so noch seine Chance bekommen beim FCB. Ich habe mir so für mich selber, ohne dass ich den Alex Frey gut kenne, überlegt, hat der echt nicht damit gerechnet, dass Vinti aufsteigt.
Ja, er hat sicher nicht damit gerechnet, dass sie noch direkt aufsteigen, weil das ist 12 Stunden nach dem Aufstieg, dass der Wechsel bekannt wird. Auch das ist unglücklich. Auf der anderen Seite widerspreche ich dir. Ich meine, Winterthur, klar, ist jetzt Jubel, Trubel, Heiterkeit, aber Mitte November werden die nach 18 Runden vielleicht 10 Punkte haben. Dann ist dann der Ruf oder der Name gleich schon wieder ein bisschen beschädigt vom Trainer, egal wie er heisst. Und jetzt geht er aus der Position vom Stärke, er traut sich das zu. Wir kennen den Alex Frey, er hat keine Zweifel an sich und an dem, was vor ihm steht. Es ist sicher sehr eine spannende Konstellation und aus Sicht vom FC Basel ist es natürlich eine Lösung, die vielleicht auch bei den Fans ankommt. Sie haben ja dort schon auch ein paar Probleme mit der Mutenzer-Kurve, mit dem harten Kern. Da ist man nicht mit allem einverstanden, was der Verein macht. Oder Alex Frey ist eine Vereinslegende. Von dem her, wie er als Trainer wird sein mit grösseren Spielern, das werden wir sehen, das können wir alle nicht beurteilen. Ich finde, ja, es ist mutig, aber es kann nicht so schlecht kommen.
Du sagst, David Degen, oder wie du ihn nennst, der Dave, ist ja all in gegangen diese Saison. Hast du schon mehrmals erwähnt. Und ich finde, wie er geht jetzt nochmal also richtig all in. Jetzt hat der Bernhard Häusler, der erfolgreichste FCB-Präsident vielleicht aller Zeiten, zurück ins Boot geholt. Der Alex Frey holt er zurück ins Team. Also, wenn es jetzt nicht klappt nach Saison oder wenn es vielleicht ähnlich chaotisch wird oder so, ich meine, sie sind jetzt immerhin gleich Zweiter geworden, aber ich glaube, also der Kredit ist dann langsam verspielt, wenn es jetzt so ein bisschen mittelmäßig weitergeht mit der Ansprüche von Basel.
Ja, ist es so. Es ist eine sehr interessante Konstellation in Basel und ich bin auch gespannt, was sie auf dem Transfermarkt werden machen. Der Alex Frey wird sicher mitreden, ob sie da vernünftig sind oder ob sie wieder einen wagalatigen Spieler auslehnen von Real Madrid und Inter Mailand. Ja, es ist so oder so. Es ist ja bei jedem Club. Ich meine, sind wir ehrlich, hätten wir gedacht, dass wir darüber reden, dass St. Gallen wahrscheinlich einen neuen Trainer muss suchen. Jetzt hat es geheissen, Peter Zeidler, ich bin Augsburg Top-Kandidat. Auch bei ihm, der Zeitpunkt ist da, ist perfektes Timing. Göpsi wäre noch ein bisschen besser gewesen für ihn, wäre wirklich als Sieger gegangen, aber er wird mit St. Gallen vermutlich nicht Meister in den nächsten 3 Jahren, oder wie lange das sein Vertrag noch geht. Er träumt von der Bundesliga, hat schon ein gewisses Alter, ist Deutscher, bekommt die Chance. Ich verstehe ihn, egal wie schön, dass sie es gehabt haben, jetzt in der Rückrunde, abgesehen vom Göpfinal in St. Gallen. Und wie er weg ist, ja, es ist ja wahnsinnig. Ibe wird wahrscheinlich einen Trainer suchen. Winterthur muss jetzt einen Trainer suchen, da gehört man, der Patrick Rahmen sei Kandidat, würde passen, so auf den ersten Blick.
Ja, das fände ich also noch eine sympathische Lösung, das gehöre jetzt zum ersten Mal.
Ja,
Entschuldigung, wenn ich dich
unterbreche. Kein Problem, und Schienz geht der Mann ja zu Lausanne, Ludovic Mannier. Klar, es wird viel geschrieben, von uns Medien erzählt, aber ja, eben auch hier, die halbe Liga sucht einen Trainer, und vielleicht kannst du mal sagen, wie du es so siehst, St. Gallen, IB, Winterthur, was man da könnte erwarten oder was gut wäre.
Also ich glaube immer noch, bei IB sind alle intern so unglaublich Fan vom aktuellen Trainer. Ich kann mir schon vorstellen, dass die weiterfahren, obwohl jetzt der Trainerwechsel so gut wie nichts gebracht hat, so spielerisch gesehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, es hat ja offenbar auch Gespräche gegeben mit dem Schneider, der jetzt zu Greuther Fürth ist. Haben mir Journalistenkollegen erzählt. Und ja, jetzt der Blick hat am Montag jetzt geschrieben, dass das Gespräch gibt zwischen IB und dem Schweizer Co-Trainer von Christian Streich von SC Freiburg. Kannst du mir gerade helfen mit dem Namen?
Thomas Stamm, ja, er ist vor allem Trainer von der zweiten Mannschaft, Entschuldigung. Er hat eine starke Position in Freiburg und wird ja so ein bisschen als Nachfolger vom Streich irgendeinmal gehandelt. Keine Ahnung, wie lange das der Streich noch weitermacht. Was man von ihm gehört, ist eigentlich nur gut. Er macht, glaube ich, hat seine Karriere sehr super geplant. Ist in Deutschland, aber auch bei anderen Clubs begehrt. Und was man so gehört aus seinem Umfeld ist, dass er sich auch ein bisschen in Deutschland orientiert. Er gilt Schien als Kandidat. Bei Schalke, eben Freiburg könnte irgendeiner sein. Aber eben, offenbar hat sich IBE mit ihm beschäftigt, auch mit ihm geredet. Und das muss ja IBE. IBE muss ja alle Eventualitäten, die möglich sind, prüfen. Wäre sicher eine spannende Lösung. Ich glaube aber nicht, dass sie mit dem Vanetta weiterfahren, obwohl sie Fan von ihm sind. Ich glaube, er wird im Staff bleiben, als starke Nummer 2. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie nach dieser, aus ihrer Sicht, sehr schlechten Saison in der Meisterschaft einen Wechsel werden machen. Wo der Vanetta ja auch schon wieder, das ist so ein Modewort, aber er beschädigt in die nächste Saison, wenn sie mit dem weiterfahren.
Ja, ja.
Das ist halt der entscheidende Punkt.
Ja, und bei St. Gallen glaube ich, also ich habe ja das Gefühl, ich hätte jetzt auch gedacht, so, aus knallharter Fußballbusiness-Sicht wäre wahrscheinlich der Zeidler bei vielen Clubs entlassen worden im Winter nach dieser sehr dürftigen Hinrunde. Ist er geblieben und hat auch Recht bekommen für die Leistung in der Rückrunde. Aber ich sehe schon, wenn es Augsburg anklopft, wo ja, ich finde, noch einen recht interessanten Kader hat, für jemanden, der auch Spieler kann stärker machen und eine Mannschaft kann formen, wie er es jetzt offensichtlich gezeigt hat bei St. Gallen. Es ist einfach eine Chance. Da tut man am FC St. Gallen, glaube ich, nicht unrecht, wenn man der Bundesligist FC Augsburg ein bisschen höher handelt. Und finanziell ist da sicher auch ein grösserer Unterschied.
Ich traue Matthias Hüppi, Präsident und Sportchef Alain Sutter, schon zu, dass sie, sagen wir mal, auf den ersten Blick wildere Lösung werden finden. Wild nicht negativ gemeint, sondern sie machen sich sehr viel Gedanken. Nicht nur, ob der Trainer ein guter Trainer ist, sondern er muss auch von Figur her passen, von Philosophie. Und ja, was ich glaube, ist, dass der Raphael Wicki, der ja wieder bereit ist, ein Traineramt zu übernehmen, sich um seinen Vater noch ein bisschen kümmert, der eine schwierige Operation hatte. Er wird irgendwo auf einer Trainerbank auftauchen, sei es in der Superliga oder in der zweiten Bundesliga. Ich halte viel vom Raphael Wicki, da bin ich logischerweise nicht der Einzige. Und ob es der IB, St. Gallen, wer auch immer wird sein, ich meine, es ist so verrückt. Es kann ja auch sein, dass irgendein Club auf die Idee kommt, Grocci Torti von Lugano zu holen oder der Contini, der meiner Meinung nach jetzt bei GC wirklich einen guten Job gemacht hat. Da bist du wahrscheinlich näher dran am Club oder wie er gearbeitet hat. Aber wer weiß, vielleicht taucht auf einmal so einer als Kandidat auf bei einem ein bisschen grösseren Club. Da wird noch einiges passieren und es ist sehr unterhaltsam. Und es würde mich nicht überraschen, wenn es da zu einer Überraschung kommt.
Ja, ich finde es auch extrem spannend. Ich finde es wirklich sehr spannend, was jetzt da passiert, wer alles gehandelt wird. Ich freue mich auch, dass der Lucien Favre zurück ist. Und meine Hoffnung, dass der Vlado Petkovic vielleicht gleich mal einen von diesen Trainerposten übernimmt, ist immer noch ganz gross. Ich freue mich schon auf PK, wie er vorgestellt wird.
Ja. Ursprünglich haben wir ja, darf man vielleicht sagen, wollen eine Sondersendung machen, Super League, Bilanz, Team der Saison, Spieler der Saison, da könnte man locker eine Stunde drüber reden. Aber es passiert so viel, es wäre jetzt auch fast ein bisschen langweilig oder zu viel. Aber vielleicht können wir gleich ganz kurz zurückschauen, wenn ich dich spontan frage, jetzt gleich Spieler vor Saison, wen nimmst du?
Das ist also alles andere als eine einfache Frage. Jetzt so spontan. Ich muss dir sagen, sowohl Dumbia wie Sisse bei FCZ haben mich schon sehr, sehr positiv überrascht. Vor allem die Sisse, einfach weil der so eine krasse Entwicklung gemacht hat in diesem Jahr. Also der ist wirklich vom absoluten Chancentod zum Topstürmer mutiert. Und ich glaube, sonst wäre es wahrscheinlich eher richtig Sebastiano Esposito, aber der ist jetzt einfach zu viel verletzt gewesen, der hat zu viele blöde Sachen auch gemacht und halt einfach, ja, ich noch zu wenig konstant. Aber falls jetzt der nochmal für die Superliga halten bleiben, glaube ich, der könnte sehr gute Saison spielen und mit Spass machen.
Ich bin überrascht, dass du als Mann von den fetteren Schlagzeilen der Dumbia erwähnst. Das ist ja eher eine stille Lösung. Aber ich bin da voll bei dir. Gemessen am Wert für FC Zürich ist für mich der Dumbia der Spieler vor Saison. Der Sisse war ein spektakulärer Spieler bei Zürich. Auch wieder wie in das Goma 8 gegen Luzern am Sonntag ist hohe Schule. Wirklich ein Topspieler, vielleicht emotional gesehen, ist der Blerim, Zemaili, der Spieler vor der Saison, seine Geschichte ist wunderschön. Ich finde halt, wenn man individuell schaut, gibt es nicht ganz viele Spieler, die in Frage kommen. Ugrinic, der Supersaison gespielt bei Luzern, kann natürlich nicht Spieler vor der Superliga-Saison sein, aber gleich auch Imeri, Stefanovic, Beserved, Esposito, natürlich der brillanteste Fußballer der Liga, aber ja, abseits vom Rasen oder auch auf dem Rasen ist nicht immer alles so, wie es sein soll. Es gibt ein paar Kandidaten, es gibt nicht den Überspieler, wo man muss sagen, wow, der ist jetzt Spieler vor der Saison. Aber wenn wir uns schon über Dumbia einigen können, spricht das ja vielleicht auch ein bisschen für unsere Kompetenz, dass wir eben nicht nur auf Statistiken schauen, sondern auch auf den Wert auf dem Rasen. Und ja, bei der FCZ hat ein paar coole Spieler gehabt. Und ich glaube auch, was hast du für einen Eindruck gehabt? Die haben jetzt so 3 Wochen gefeiert, der Blerim hat es ja gesagt, Samuel, sie seien müde, aber es war gestern gleich nochmal eine schöne Stimmung gewesen, oder?
Es war schon nochmal eine schöne Stimmung gewesen, aber ich habe schon ein bisschen gefunden, die Luft ist langsam ein bisschen draussen. Also auch nach dem Spiel, wo der Brecher und Cemaili zu uns gekommen sind, die sind eigentlich, glaube ich, froh gewesen, ist jetzt das letzte Spiel durch, weil die ganze Viererei und nebenbei gleich noch ein bisschen professionell Fußball spielen, ist jetzt, glaube ich, langsam ein bisschen zu viel geworden. Und ja, die Lust am Feiern ist nicht vorbei, aber ist auch das erschöpft natürlich. Und man hat schon ein Riesenfest gehabt auf dem Helvetia-Platz am 1. Mai und man hat schon gestern gemerkt, es ist jetzt nicht nochmal crazy verrückt abgegangen. Ich weiss nicht, wie das bei anderen Clubs in der Vergangenheit zweimal gemacht haben. Wenn ich mir noch einen Kommentar verlaube zum Spieler von der Saison, der Christian Fasnacht hat ja wirklich eine sehr schwierige Saison erlebt mit seinen Verletzungen. Aber 18 Spiele, 15 Scorerpunkte in der Super League ist also schon eine Hausnummer. Man kann sich nur ausdenken, was passiert wäre mit ihm und mit IB, falls der fit bleiben wäre die ganze Saison.
Ja, hast recht. Er kann nicht Spieler vor der Saison sein, der lange gefällt hat, schwierige Geschichten gehabt. Aber ich finde auch, er hat auch gestern wieder super Aktionen gehabt. Ich glaube, fast an jedem Goal Beteiligung von IB. Er ist eigentlich zu gut für die Super League, ist halt aber schon ein bisschen älter und ja, wird wahrscheinlich der Sprung ins Ausland jetzt nicht mehr arbeiten, aber kann natürlich bei IB die nächsten Jahre sehr prägend sein. Und ja, genau solche Spieler, wenn man beim FCZ bleiben will, braucht ja jetzt eigentlich auch der FCZ. Er müsste jetzt eigentlich gute Schweizer Spieler auch holen vor Konkurrenz, wenn er das finanziell kann. Es ist natürlich schon ein schlechtes Zeichen, dass ein Dumbia aus finanziellen Gründen zu Lugano wechselt. Wie gesagt, ich habe letzte Woche mit dem Jurendic, mit dem Sportchef länger telefoniert zur Zukunftsplanung. Und er hat klipp und klar gesagt, sie wollen das Gehaltsgefüge nicht sprengen. Der verdient jetzt offenbar, wo er herwechselt, viel mehr Geld. Und das ist bitter. Es ist, ja, ihn gefragt, ob er ein bisschen nervös sei, der Trainer wahrscheinlich weg, sehr viele Stammspieler, die könnten weggehen. Er hat es verneint. Er ist wirklich positiv. Er sagt, er freut sich, eine neue Mannschaft zusammenzustellen. Aber es sind schon grosse Herausforderungen, die auf ihn und auf Ganepas jetzt warten. Angefangen beim Trainer. Es wird kein ruhiger Sommer für FCZ. Und die Euphorie ist relativ schnell. Das wissen wir ja weg. Und das haben ja Ibe und Basel immer wieder erlebt. Und zum Teil auch bewiesen, dass sie neue Teams aufbauen können, wo die besten Spieler weg sind zu Ausland. Für FCZ ist es jetzt vielleicht eine neue Situation. Er ist jetzt das erste Mal seit Jahren in dieser Situation. Und ich bin gespannt, ob sie das können. Ich traue es zu, aber es wird sehr, sehr schwierig.
Wenn wir noch schnell in die Paras schauen.
Ja, ich werde noch schnell etwas sagen. Gestern sind ja zwei grosse Spieler verabschiedet worden. Also Soleimani ist ja für das Zeichen von mein Lieblingsspieler war in der Super League. Er war in den letzten zwei Saisons nicht im Ganzen so spritzig. Valentin Stocker hat unglaublich viel geleistet für den Schweizer Fußball, vor allem für FC Basel. Es waren schöne Bilder, wie die sind verabschiedet worden. Und ja, bevor wir über die Parage reden, finde ich eine gute Idee. Möchte ich noch sagen, es waren, glaube ich, 104.000 Zuschauer in den fünf Super League-Spielen. Klar, Basel, Ibe, Zürich, St. Gallen hatten alle Heimspiele gehabt. Aber gleich, ich meine, der bisherige Rekord in der Super League war, glaube ich, 88.000. Es zeigt, die Liga lebt. Umso unverständlicher kann es für viele sein, den Modus jetzt zu ändern. Wir müssen jetzt nicht mehr gross über den Modus reden, aber es war ja die beste Werbung für die Super League in den letzten Tagen. Hast du nicht auch diesen Eindruck gehabt?
Ja, also eben, die Fans sind grundsätzlich sehr on fire. Das Produkt Fußball interessiert momentan sehr, begeistert landesweit. Und ja, ich meine, die Abstimmung ist eine sehr, sehr klare Sache. Ich hoffe, dass die Herren von der Super League und von den Clubs wissen, was sie da am Schweizer Fußball antun in den nächsten Jahren.
Ja, mich hat es auch ein bisschen irritiert. 16-4 war ja das Votum gewesen. Vielleicht gleich noch schnell zum Modus bei den Abstimmungen. Und Ibe und Zürich haben sich ja klar distanziert, auf Social Media, sogar noch eine offizielle Erklärung rausgegeben. Sie seien dort dagegen gewesen und so. Die Fans sind eigentlich auch dagegen. Die Medien, die einflussreicheren Journalisten haben auch zum Teil relativ deutlich dagegen opponiert und gesagt, das sei ein Schwachsinn. Die Änderungen, es ist mutig für die Liga. Man will ein junges Publikum erreichen. Man will künstliche Spannung erzeugen, damit die Leute da sind. Und es ist natürlich schon so, das habe ich auch schon gesagt. Wenn jetzt Ibe Basel ist, 10 Tage, Best of 3, Riesensache. Ich glaube da schon, dass das kann spannend werden. Aber es ist ein schmaler Grad, wo die Liga hier geht. Und wenn so grosse Player wie Ibe und Zürich so klar dagegen stellen, muss man sich schon fragen, ja, wie reden die eigentlich miteinander? Was passiert da in den nächsten Monaten? Also, ja, ich bin gespannt.
Ja, vielleicht reden wir ja dann über ein Jahr darüber, dass der FC Basel für die Abstimmung war. Er wäre Erster geworden, mit klarem Abstand, aber verliert den Meistertitel noch nach GC, weil die in den Playoffs gewinnen.
Und damit ist Klammer geschlossen. also Farage ist ja einerseits Challenge League Samstagabend. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Ich habe vor allem die letzten Minuten Aro noch geschaut. Ist ja schon krank gewesen. Wenn die ein Goal schiessen, steigen sie direkt auf. Ohne Goal sind sie dritt und nicht mal in der Barrage. Wenn natürlich der letzte Match daheim gegen Vaduz verlierst, bist du total selbst schuld. Das ist keine Diskussion. Ja. Aber drei Teams, 65 Punkte. Ich meine, ja, das sind so Details. Ist schlussendlich ein bisschen zufällig. Ich habe Freude an Winterthur. Schade ist Aro nicht mal in Barrage. Schaffhausen braucht, finde ich wirklich, nicht unbedingt die Super League zu spielen. Entschuldigung, liebe Schaffhausen-Freunde. Wie hast du das mitverfolgt?
Ja, ich habe es gleichzeitig mit DFB-Pokal auf mehreren Screens geschaut. Es ist sehr bitter gewesen wieder. Ich habe das Gefühl gehabt, in der Aarauer Fanszene hat man auch die Befürchtung gehabt, dass noch so ein Super-GAU könnte eintreffen, wie in der Barrage gegen Xamax, wo man es 4-0 noch vergeben hat, dass man es auch jetzt wieder, also so aus der Pole-Position vergibt, und es ist wirklich auch so gekommen. Für Winterthur freut mich das extrem. Ich finde es auch cool, dass man jetzt als absolute Sporthauptstadt von der Schweiz und jetzt auch Sportkanton sind natürlich von der Schweiz mit drei Clubs in Zürich, die in der Super League spielen. Also das kann uns niemand so schnell nachmachen. Und Schaffhausen wird wahrscheinlich keine Chance haben gegen Luzern.
Also ja, vorhin nicht alles gehört. Sporthauptstadt, du hast von Bern geredet, jetzt geht's, gell? Ich habe nur Sporthauptstadt verstanden.
Ja, also ich... Mit überspitzt gesagt, mit Glück noch Europa schaffen und SCB, wo komplett sich verabschiedet hat aus jeglichen Titelambitionen. Ich glaube, Zürich ist momentan Sportvorbild, auch wenn es nicht einmal über das Fußballstadion verfügt.
Das ist eben schon ein Problem mit euch Zürcher manchmal. So ein bisschen überheblich Touch. Aber ja, ich freue mich, wenn ihr mal ein Fußballstadion habt. Dann würden wir dann zusammen diskutieren, wegen von Hauptstadt zu Hauptstadt. Aber ja. Noch wegen der Barrage, in Super League interessant war. Es ist ja gleich noch mal etwas gegangen in der letzten Runde. Und glaube, das SRF hat während der Live-Übertragung von Zürich-Luzern gesagt, der Reporter Sascha Rufer, sie haben das Gefühl, es grenzt schon fast an Wettbewerbsverzerrung, haben Servet mit 8-9 Reservisten gespielt in Sion. Man muss wissen, Sion-Servet, die haben sich nicht besonders gern, aber wenn es darauf ankommt, halt Thomas halt gleich zusammen, ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergedanke gewesen. Findest du das Wettbewerbsverzerrung, wenn Servet dann eigentlich quasi im letzten Match, was um 9 mehr geht, für sie halt auch mal den Reservisten die Chance gibt?
Also es ist ja nicht bei aller Liebe zum Sascha Rufer, aber es hat ja jetzt nicht nur ihn gebraucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass es könnte an Wettbewerbsverzerrung oder in die Richtung gehen. Ich habe auch noch Luzern-Spieler und Trainer gefragt nach dem Spiel, ob sie das mitbekommen haben vor dem Spiel, was sie da dazu sagen. Und so der Tenor ist so ein bisschen, ich glaube, über die ganze Saison hat man es verspielt und nicht nur am Sonntagabend oder am Sonntagnachmittag. Ich glaube, da sind jetzt nicht viel Vorwürfe, die von der Innerschweiz in Richtung Genf gehen. Aber also, ich meine, Bayern praktiziert das ja schon sehr erfolgreich seit Jahren in der Bundesliga. Ab April stellen die den Betrieb ein und den Abstiegskampf noch über den Haufen werfen, weil sie einfach nur noch mit der C11 spielen. Man muss sich mal, für alle, die es noch nicht gesehen haben, auf 20minuten.ch/sport gibt es die Highlights von dem Spiel Servet gegen Sion. Also was der Ersatzgoalie geboten hat, ist auch wirklich eine gottverdammte Frechheit.
Ja, finde ich falsche Wortwahl, Tobi. Frechheit ist nie. Du würdest schon unterstellen, dass er es absichtlich gemacht hat. Er war einfach sehr schlecht gewesen. Sehr, sehr schlecht. Hat alle drei Goal verschuldet und Slapstick-Einlage. Aber eine Frechheit, weißt du, also Luzern hat super reagiert. Ich finde sowieso, die machen es gut mit Kommunikation. Vor allem der Trainer, Mario Frick, souverän. Und es ist in meinen Augen keine Wettbewerbsverzerrung, obwohl ich natürlich auch das Gefühl hatte, Sio hat dermassen desolat verteidigt. Der eine oder andere von diesen starken Offensivspielern von Servet hat vielleicht noch ein Goal mehr geschossen. Aber Servet führt 3-1. Servet hat einen Pfostenschuss zum 4-1, wo sie ja nicht absichtlich einen Pfosten geopfert haben. Also, sie haben ihren Teil dazu beitragen, dass, ja, sie hätten können müssen gewinnen, wenn der Goalie die Fehler nicht macht. Und man kann genau so sagen, es sei Wettbewerbsverzerrung, trifft Luzern in der letzten Runde auf einen ausgefeierten Meister, der noch Energie aufbringt, der dann daheim verliert. Musst du dir vorstellen, der Meister verliert daheim gegen die Tabellen 9. Also, ja, das kann nicht so Wettbewerbsverzerrung sein. Ich finde, das ist eine Google-Diskussion. Es ist, wie es ist. Man hat 36 Runden in der Zeit und, ja, und der Goalie ist keine Frechheit, aber ist wirklich sehr, sehr schlecht gewesen.
Ja, dann rudere ich halt ein bisschen zurück und unterstelle ihm keine Absicht bei dem. Der hat ja gestern auch eine Chance bekommen, um sich mal zu zeigen. Aber also wirklich, die Chance hat er nicht genutzt, also nicht einmal ansatzweise. Es ist wirklich, es ist, also ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, du und ich hätten den einen oder anderen von diesen drei Goals auch noch gehabt.
Ja, ja, im Fall genau das Gleiche gedacht. Also mein Sohn, darf ich vielleicht schnell sagen, steht sehr gerne ins Goal. Er ist erst 6 und hat die Goal auch gesehen und hat dann so gesagt, aber Papa, wieso hat er den nicht? Also dort, der, wo er zuerst am anderen in die Füße knallt und dann, das ist ja eine Rückgabe, der Schuss. Also vielleicht ist er einfach auch nervös gewesen. Das ist ein junger Gil, bekommt die Chance, hitzige Atmosphäre im Tourbillon, Fehler passieren, der baubeste Goal rein. Es ist natürlich auch sehr, sehr unglücklich, in so einem gleich noch wichtigen Match die Fehler zu machen und ja, der wird länger haben, das, über das hinwegzukommen. Ist natürlich wirklich sehr, sehr unglücklich gewesen. Und gleichzeitig finde ich halt, ja, so ist Fußball, das sind die Geschichten, die geschrieben werden und eben da irgendwie von Wettbewerbsverzerrung zu reden, das, ja, ich finde das übertrieben.
Gut. Wir können es ja dann mit dem Sascha Rufer beim nächsten Nazi-Trip mal analysieren, wie er das gemeint hat mit der Wettbewerbsverzerrung.
Ja, er wäre ja ein fantastischer Gast bei uns. Also er wird sicher irgendwann im Verlauf von diesem Jahr hoffentlich in diesem Podcast auftauchen. Übrigens auch Christian Fasnacht, den du vorhin gesagt hast, haben wir natürlich angefragt bei ihm. Also da, ja, es wird noch ein paar interessante Figuren geben, die hier mit uns über all diese Sachen können reden können. Vielleicht, du hast vorhin noch die Barrage erwähnt. Es ist jetzt nicht ganz so ein spektakuläres Spiel. Schaffhausen, Luzern, wie es vielleicht geht, es ein Winterthur wäre gewesen. Da hat man ja länger das Gefühl gehabt, das könnte es geben. Ganz kurz, wie siehst du die Ausgangslage? Wer gewinnt?
Ja, Luzern, klare Sache.
Ja, sind wir uns einig. Ja. Ich glaube schon im Hinspiel. Sie haben wirklich eine super Rückrunde gespielt, haben sehr, sehr gute Einzelspieler und ich glaube auch, Schaffhausen wird chancenlos sein.
Ja. Wir müssen jetzt aber, obwohl wir schon zeitlich recht gut unterwegs sind, doch noch aufs internationale Geschehen vom Wochenende kommen. Premier League. Du hast schon vorher erwähnt, du hast gestern mit 4 Screens geschaut. Es ist, ich bin im letzten Grund gewesen und habe nur Push-Nachrichten von diesen Goal bekommen. Es ist völlig wild gewesen. Also, Liverpool hat, müssen gewinnen und hoffen, dass, City, verliert. Zum noch Meister werden. Und Liverpool, ist zuerst 1-0 hinten gegen Wolverhampton. Tut dann das im Lauf, von der Partie noch drehen. Gewinnt das Spiel. Und, ja, zeitweise hat es so ausgesehen, hat es wirklich sehr gut ausgesehen, weil, vielleicht kannst du es schnell sagen, aber ich meine, Aston Villa mit dem Liverpool-Legende Steven Gerrard als Trainer, die haben also gut geführt gegen sie.
Ja, Stevie hat endlich können Liverpool zum Titel, zum Meister führen, genau. Also, sie hat 2-0 geführt, der Coutinho, wo ja einer von meinen absoluten Lieblingsspielern ist, Philipp Coutinho, hat 2-0 geschossen. Und in dem Moment ist noch 1-1 bei Liverpool und Liverpool hat 1 Goal gefällt zum Titel und ja, die haben alles aufgetan, alle Schleusen aufgetan. Wolverhampton, der Gegner von Liverpool, hat Konterchancen gehabt, wird miserabel ausgespielt. Es will es hin und her und City braucht im Prinzip 3 Goal. Die müssen davon ausgehen, dass Liverpool den Match dann schon noch gewinnt. 70. Minute und ja, wie halt Fußball ist, es ist ja, Liverpool gewinnt dann, aber City schießt innerhalb von 6 Minuten 3 Goal. Ich meine, das ist unglaublich. 3 Mittelfeldspieler, Goal Gündogan, macht 2 Goal, wo ist eingewechselt worden. Ja, da sind alle in dem gebrochen. Natürlich sogar bei einem eher sterileren Club wie Manchester City. Guardiola habe ich noch selten so ein Tempt gesehen. Ja. Oh, wirklich ein Drama. Ein Drama, man sollte aufpassen mit so Begriffen, wo fast wirklich die Emotionen schreibt halt fast nur noch der Fußball in der heutigen Zeit. Und wir wollen das sehen. Es wäre jetzt langweilig gewesen. Ich denke, die gewinnen 5-0 gegen Aston Villa in der letzten Runde. Aber das wäre ja Pipifax gewesen. So ist es wirklich, es ist Wahnsinn gewesen. Und Liverpool hat ja eine riesen Saison gespielt. Und ja, ein Punkt fällt am Schluss oder ein Goal von Aston Villa. Es ist fantastisch gewesen.
Ja, und es ist ja nicht das erste Mal, dass es so unglaublich knapp war zwischen diesen zwei. Ja, es ist wirklich verrückt. Ein kurzes Thema, wo wir bisschen auf der Zunge liegt, wo ich schnell möchte ansprechen. Es hat ja nach dem City-Titel wieder einen Platzsturm gegeben von City-Fans. Das ist irgendwie aktuell gerade ein sehr heißes Phänomen bei den Fans. Und dann haben sie den Aston Villa-Goalie irgendwie geschlagen, wo der vom Platz gelaufen ist nach dieser Niederlage. Er hat wahrscheinlich schon genug zu beißen gehabt mit sich selber. Man hat das bei Everton gesehen, Everton-Fans nach der Rettung. Sind auf den gegnerischen Trainer los, der Vieira von Crystal Palace. Es hat nochmal einen Vorfall gegeben in England. Auch gestern bei der FCZ die meisten vier ist ausdrücklich gesagt worden, die Mannschaft habe den Wunsch, eine schöne Ehrenrunde zu machen und man soll nicht aufs Feld gehen. Es haben dann gleich ein paar hundert den Weg gesucht und die sind sogar von der Südkurve und Fans so dermaßen auspfiffen worden und mit Rüff wieder vom Platz gehetzt worden, bis dann die Mannschaft endlich können noch irgendwie eine anständige Ehrenrunde und feiern mit der Südkurve. Ich weiss nicht, was ist das irgendwie so ein Social-Media-Dings, dass man jetzt ein TikTok-Selfie und Insta-Story muss machen auf dem Platz oder was ist jetzt das wieder für eine neue Scheissangewohnheit?
Das habe ich mir noch gar nicht überlegt, das ist sicher ein guter Punkt, dass man sich da selber verwirklichen will. Das ist auch in heutiger Zeit so, dass man alles auf Social Media stellt. Ich persönlich finde das nicht so schlimm, so Platzstürme. Man muss von vernünftigen Menschen ausgehen, dass sie dort nicht irgendeinen gegnerischen Goalie attackieren. Aber eben, was ist Vernunft? Das definiert jeder schon wieder ein bisschen anders. Mir stören die Bilder nicht. Weißt, es ist noch gar nicht so lange her, vielleicht musst du dich erinnern, wo wir monatelang in Shootmatchen zugeschaut, die leeren Stadien. Das ist ja eigentlich krass, wenn du die Bilder jetzt siehst. Es ist wirklich nicht lange her. Und wir haben gleich Matchen geschaut. Ich habe mir gestern überlegt, wie wäre jetzt das, wenn die Stadien leer wären, noch wegen Corona. Wie wären die Emotionen? Das ist so, und das zeigt, wie wichtig das Zuschauer sind. Und ich finde es wirklich nicht schlimm, wenn die auf die Feld gehen, wenn sie sich gesittet benehmen. Und es darf nicht sein, dass die Fans, der kleine Teil von gewaltbereiten Fans, es ist ja Göpfinal in der Schweiz ein Sinnbild gewesen, dass irgendwie 7 bis 15 Volltrottel von St. Gallen, die auf die Feld kommen. Das darf nicht sein, dass die so viel bestimmen. Ich meine, wenn ich höre, dass IBE sagt, man sei unter anderem gegen Modus, gegen ein Playoff-Final, IBE Basel zum Beispiel, aus Sicherheitsgründen, wo die Stadt Bern vielleicht das Match nicht durchführen lassen. Sorry, das ist krank, das darf nicht sein. Und ich habe schon einmal gesagt, da muss man einfach viel härter durchgreifen. Du bist da anderer Meinung gewesen. Aber das zeigt doch, wenn man abschreckende Beispiele schafft, Exempel statuiert, dann passiert das nicht mehr. Und dann können doch die Fans auf den Rasen, einander umarmen, das sind die Emotionen. Ja, wenn der Meister wird und ich im Stadion bin, würde ich mich auch freuen, mit den anderen auf die Feld zu gehen und dort jubeln. Also, ich sehe es nicht so eng wie hier.
Ja, aber es ist, also, gerade gestern im letzten Grund ist es definitiv nicht irgendwie der Ultrasektor, der mit Pyros und Sturmhauben auffällt während dem Spiel, sondern es sind irgendwelche Schaulustige gewesen, die dann einfach wahrscheinlich die gleichen wie irgendwelche Sanitäter auf der Autobahn behindert, weil sie werden Fotos machen vom Unfall oder so. Aber, ja, ich hoffe, es wird ein bisschen besser. Ich glaube, man kann ja auch einfach fair gewinnen. Auch bei Frankfurt, wo es einen Platzsturm gegeben hat, hat's Fans gegeben, die dann irgendwie Selfie-Videos gemacht haben mit den englischen West Ham-Spielern und die irgendwie beleidigt und sich darüber lustig gemacht haben. Feier doch einfach mit dem Team. Also du hast so einen tollen Erfolg, egal von welchem Team wir jetzt reden, City, Everton, Eintracht, Frankfurt, FCZ. Feier doch einfach mit dem Team. Also ich verstehe das nicht. Mich hat das recht genervt gestern wieder im letzten.
Weißt du, wir wollen ja nicht verallgemeinern und schon gar nicht den Shitstorm provozieren und darum gehe ich auch nicht auf einzelne Länder ein, aber es kommt natürlich schon immer noch darauf an, wo dass das passiert. Wo sind die Fans vielleicht vernünftig genug? Und ja, ich glaube, jetzt gerade in der Schweiz kann man das eigentlich erwarten, dass es da keine Zwischenfälle gibt. Aber die Vergangenheit hat leider ab und zu bewiesen, dass es auch nicht so ist. Aber ganz grundsätzlich, irgendwo gehört es dazu. Weißt du, du kannst es ja auch nicht verhindern. Ich meine, das ist dann gefährlich. Hillsborough ist ein Beispiel. Zum Glück ist es nicht mehr die Zäune, wo dann die Fans zusammen gepfercht sind. Aber ja, man muss diesen Emotionen versuchen, freien Raum zu lassen. Und natürlich sind es wieder Bilder, wo Leute, die Fußball nicht gerne haben, sagen, schau mal, die Idiotenentschuldigung, einmal ist ja das Bild kursiert von der S-Bahn in Deutschland, wo, ich weiss nicht mehr, welche Fans hinterlassen haben, also, ja, wie ein Solstall. Das gehört leider auch zum Fußball. Und so schnell, das ist ein Abbild, das Spiegelbild von der Gesellschaft, so schnell wirst du das halt dann gleich nicht los.
Ja, vielleicht wird es uns ja in der nächsten Saison wieder beschäftigen, die Platzstürme. Jetzt ist für den Moment gibt es nichts mehr zu gewinnen.
Ah, ja, HSV ist noch heute Abend, oder? Gibt es keinen Platzsturm?
Ja, so also, Bei HSV gibt es sicher einen Platzsturm. Ich gehe aber nicht davon aus, dass man dann sich dort über die armen Berliner, die ja eh schon irgendwie stehend K.O. übers Zeug laufen, wird auslachen, sondern man wird den HSV feiern. Aber ich lasse mich gerne an etwas anderem, wie sagt man?
Lass überzeugen.
Belehren.
Nicht überzeugen. Ja. Aber weißt du, Stichwort Deutschland, du hast sicher, eben, du hast gesehen, du hast den DFB-Pokalfinal, glaub, wir haben ja schon über RB Leipzig ausgiebig diskutiert. Ich bin jetzt gleich extrem überrascht, ich selber finde, das ist ja noch ein spannendes Konstrukt mit Red Bull, das dort sehr viel Gutes macht. Ich sehe natürlich die Vorbehalte gegen das Ganze. Aber wie der Hass, der jetzt denen entgegengeschlagen ist, ich glaube, von den Bundesliga-Clubs hat kein einziger gratuliert. Irgendein verwirrter AfD-Politiker hat ihn gratuliert, der ist dann viral gegangen auf Social Media, nicht mal die anderen ostdeutschen Vereine haben ihn gratuliert. Die sind dermassen unbeliebt, das hat mich dann gleich ein bisschen irritiert, weil ja, sie leisten gute Arbeit und die anderen Clubs zahlen spielen nicht mit Hosenknöpfen, also da ist auch viel Geld im Spiel. Findest du das nicht ein bisschen krass, wie die da beurteilt werden?
Ja, ich finde vor allem, also vom Oliver Minzlaff, Geschäftsführer von RB Leipzig, kann man ja halten, was man möchte, aber er macht vielleicht nicht immer die ultrasympathischste Figur im Fernsehen, aber hochprofessionell, habe ich das Gefühl. Und auch wenn jetzt irgendwie Bayern einen Nagelsmann attackiert, will zu sich holen oder andere Aufreger gibt, ich habe das Gefühl, die teilen jetzt nie so wahnsinnig aus, wie das zum Beispiel eben gerade das FC Bayern andauernd macht. Und klar, eben aus fußballromantischer Sicht sind jetzt da Freiburg und Leipzig gerade ein bisschen zwei extrem aufeinander getroffen. Aber dass da niemand gratuliert und so, ich glaube, das ist RB Leipzig am Schluss scheißegal, weil die haben ihren ersten Titel geholt und vielleicht macht die das eher noch stärker, dass wir gegen alle. Also sie haben dann im Fall auch verdient gewonnen, muss man dazu sagen.
Es geht. Also Freiburg hat natürlich dank der roten Karte gegen Leipzig, die sehr früh kam, in Verlängerung die besseren Chancen gehabt. Aber Leipzig hat es super gemacht. Vor allem die Qualität, die sie einwechseln können. Die Qualität schlussendlich auch bei den Penalty-Schützen. Man sagt immer, Penalty-Schießen ist eine Lotterie. Ja, aber wenn er Olmo kommt, all die Spieler, die sie da eingewechselt haben, die halt einfach super Schützen sind. Es ist nicht nur Glück. Sie haben einen super Kader. Sie haben den Göpsig sicher verdient. Und gleich, als ich dann Christian Streich gesehen habe, den Trainer von Freiburg, vor der Fankurve von Freiburg, sie erscheint 40.000 Freiburg-Fans, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viel gibt, auf das Berlin gegangen. Das wäre eine unglaubliche Geschichte gewesen. Es hat mich schon ein bisschen mögen, dass das nicht geklappt hat mit dem Göpsi. Du hast vielleicht auch gesehen, wie er vor der Fankurve steht, völlig ergriffen, fast Tränen in den Augen. Es wäre wirklich eine wunderschöne Fußballgeschichte gewesen, aber es läuft halt nicht immer so. Vielleicht hat es das noch ein bisschen akzentuiert, dass halt dann ausgerechnet gegen Freiburg das grusige Leipzig für viele Menschen, der Titel gewonnen hat. Und ja, aber du hast recht, sie haben es gut gemacht, Leipzig. Sie haben vor allem unglaubliche Moral bewiesen. Oder? Es war nicht eine künstliche Mannschaft gewesen. Die haben wirklich gefightet mit dem, mal weniger. Die haben Biss gehabt und die haben sich in den Match reingekämpft.
Ja, es war wieder so ein Spiel gewesen, wo du eigentlich gedacht hast, Freiburg führt, rote Karte für Leipzig. Es hat jetzt nicht viel nach Leipzig ausgesehen zu dem Zeitpunkt, dass die Sache jetzt durch ist und dann, du hast ja gesehen, wie der Tedesco ist jetzt wirklich auch nicht einer von meinen Lieblingstrainer in der Vergangenheit, aber wie der abgegangen ist, habe ich also aus neutraler Sicht wirklich noch cool gefunden. Also wie die Spieler, der hat ja einen noch geil rot bekommen, weil er sich die ganze Zeit beschwert hat beim Schiri und die halbe Bank hat eine geile Karte bekommen. Also wie die abgegangen sind, wie die Emotionen richtig provoziert haben dann gegen Spielende, ist sehr cool gewesen, habe ich gefunden.
Ich finde es sehr cool, dass man heute nicht unbedingt einer Meinung war. Ich habe das natürlich eher unsympathisch gefunden, das Verhalten vom Tedesco. Aber wie man nachher erfahren hat, haben ja die Freiburger offenbar auch provoziert. Oder? Die werden immer so als positiv hergestellt. Aber sie sind ja zum Beispiel auch nicht bereit gewesen, einen gemeinsamen Fanschau zu machen mit Leipzig. Die haben das abgelehnt, das Ansinnen von Leipzig.
Ja, wer will denn das?
Ja, aber das ist normal, dass es einen gemeinsamen Fanschau gibt. Ich finde das schwach von Freiburg, muss ich ehrlich sagen, dass sie das abgelehnt haben aus Zeichen gegen Kommerz und all das Blabla, Geschwurbel. Ich meine, Fußball ist Kommerz, auch beim SC Freiburg. Die holen Matthias Ginter, Nationalspieler Deutscher von Gladbach, die zahlen dem auch Millionen Gehalt. Also, eben, es wird mir da manchmal zu viel rumgeschwurbelt und es ist überall, geht es ums Geld. Und da sind wir jetzt haben wir so wahnsinnig geschwärmt vom Fußball in der letzten Halbstunde. Man könnte es fast ein bisschen aus übergeschnappte Fans. gesehen, aber wir sind natürlich von diesen Eindrücken immer noch gefangen. Aber eben, das Geld, es ist schon krass, oder? Mbappé offenbar 300 Millionen Euro Handgeld. Darum geht er jetzt gleich nicht zu Real Madrid, sondern bleibt bei Paris Saint-Germain in der Liga, wo er wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre mit 30 Punkten Vorsprung gewinnt. Es gibt für mich keinen Sinn, dass er bei Paris bleibt, außer 300 Millionen Handgeld. Oder auch wenn es nur 200 Millionen sind. Braucht der Fußball regular? Ja, ein guter Kollege sagt, Fußball muss reguliert werden, das geht so nicht mehr. Was findest du?
Ja, also ich meine, es gibt ja Regularien, die gefordert werden, wo dann massiv würden irgendwie gewisse Clubs eingrenzen für den Moment. Aber 300 Millionen Handgeld, ganz ehrlich, also das geht so ein bisschen ins Ding, jeder Mensch hat seinen Preis und Katar hat den Preis von Kylian Mbappé gefunden. Der liegt bei 300 Millionen Handgeld plus, was ist es?
100 Millionen im Jahr irgendwie.
100 Millionen im Jahr. Ja, du, also wenn du jetzt weiterhin gegen die ganzen Clubs in der Liga, dann kann er sicher auch bis 36 spielen, weil das ist ja nicht so anspruchsvoll, in dieser Liga zu spielen. Das hat ja der Thiago Silva bei Chelsea ist genauso gesagt. Er kann mit 38 noch in der Premier League Topform spielen, weil er so lange bei Paris war. Real Madrid, also aus Sicht von Real Madrid finde ich es einfach unhuere bitter. Also die haben jetzt den Haaland verpasst. Die hätten wahrscheinlich beim Haaland den Sack zugemacht, wenn die gewusst hätten, dass der Mbappé denen absagt. Ich glaube, die haben schon ein mündliches Agreement gehabt letzten Sommer. Dort haben den Kataris 200 Millionen glaube abgelehnt, Transfer. Budget. Ist er im Wort gewesen bei Real? Jetzt sagt er wieder nein. Ja, also für Madrid wird, ich glaube, die haben jetzt gerade richtige Krise, der Perez.
Ja, weißt du, wahrscheinlich kann er ja dann mit 26 noch zu Real Madrid gehen, aber gleich, du hast es völlig richtig analysiert, für Real ist es sehr, sehr bitter, die sind sich glaube ich wirklich einig gewesen, das heisst ja seit einem halben Jahr, also er hat nicht das Wort gegeben, ist nichts unterschrieben gewesen, ja, jetzt haben sie nicht zugeschüttet mit Geld, so funktioniert die Welt, und gleich, oder, das ist so ein Zeichen, Fußball ist super, müssen wir nicht diskutieren, aber so 300 Millionen, wenn du das einem Menschen erzählst, oder wenn ich das meiner Frau erzähle, ja, eben das verfestigte Bild ist eine kranke Sportart. Es müsste sich schon etwas ändern. Und gleichzeitig sagen wir, das ist schon so lang. Und es ändert sich nichts. Und wenn du das Wochenende anschaust, überall volle Stadien, überall Begeisterung, Emotionen. Es ist schwierig, das Paradoxum. Vielleicht ist es einfach so, wie es ist. Und wir brauchen den Fußball wie eine Droge und wir nehmen alles hin, was leider rundherum passiert.
Ja, also was hat der La Liga-Präsident gesagt? PSG hat irgendwie 700 Millionen Verlust gemacht in den letzten Jahren. Und jetzt noch 300 Millionen Handgeld für den Mbappé. Gleichzeitig ist ja die Fanszene von Paris durchaus auch mit Gruppierungen aus den ganzen Banlieues und so ein bisschen ausser Vorort, wo es jetzt den Leuten bei weitem nicht fantastisch geht oder die irgendwie annähernd über so Zahlen verfügen. Aber die drehen dann auch durch, wenn Katar ist 300 Millionen zahlen. Ich finde, wieso dort, glaube ich, wieder, wo Deutschland noch ein bisschen fußballromantischer ist als der ganze Rest von der Welt. Ich glaube, dort hat es zum Beispiel bei einem Dortmund schon das ein oder andere Fragezeichen gegeben, wenn man jetzt dem Haaland einfach 300 Millionen geschenkt hätte, damit er nochmal unterschreibt.
Ja, das ist spannend. Es wäre ein spannendes Experiment, was in Deutschland würde passieren bei solchen Summen. Auf der anderen Seite, wo der Fan von Dortmund oder der Fan von Bayern München ja Champions League gewinnen oder mindestens weit kommen, und das ist fast nicht möglich, weil du siehst, was da bei City, Manchester City, bei Paris, bei Real Madrid für Summen im Spiel sind. Und da muss der Fußball, finde ich, am meisten aufpassen, dass er nicht das Problem bekommt. Wenn er immer nur noch die gleichen vier im Champions League Halbfinale sind, okay, diesmal ist jetzt Villarreal zum Glück weitergekommen, hat eine Aussenseiter-Geschichte geschrieben. Aber ja, jetzt ist es wirklich extrem geworden. Die Spieler, der Haaland oder der Mbappé, sind die heissesten Spieler auf dem Transfermarkt gewesen. Sie gehen zu City, bleiben bei Paris. Das ist ein Zeichen, oder? Das, ja, und irgendwo, es ist ein schmaler Grad. Und weil Bayern München nicht bereit ist, Bayern haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, mehr Geld in die Finger zu nehmen, was sie vielleicht könnten, dann verlieren sie schlichtweg den Anschluss. Wo die machen, die super Teams werden immer wie grösser, wie besser. Und sie müssen gewisse gesellschaftliche Verantwortung in Deutschland übernehmen. Das sagt der Präsident, der Heiner, respektive der Aufsichtsratschef auch, erstmal in einem Interview. Sie müssen dort eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, die vielleicht Paris weniger muss dort. Und das wird ein spannendes Thema in den nächsten Jahren.
Ja, also Lewandowski, Montagmorgen, Interview mit der Bild, sagt seinem Berater, übrigens glaube ich der, der vom Uli Hoeneß schon als Piranha bezeichnet worden ist, für Lewandowski ist Bayern Geschichte. Also ich meine, jetzt gehen sie auf maximalen Konfrontationskurs. Jetzt wird es wirklich ein Test für die Führung von Bayern, weil sie verlieren absolut das Gesicht, wenn sie da so eine grosse Schnur haben von wegen, der geht nicht und wir sind Bayern und der hat Vertrag bis nächstes Jahr, ist uns egal was. Und Lewandowski jetzt würde sozusagen wegstreiken, wie man es ja auch schon erlebt hat.
Ja, ich habe das auch gelesen und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das Déjà-vu. Der Lewandowski hat schon einmal, zweimal von Bayern weg, weil man hat sich dann wieder gefunden. Diesmal sieht es nicht so gut aus, dass sie sich noch einmal finden. Und es wird tatsächlich eine Frage vom Geld sein, wie es der Hoeneß gesagt hat beim Lewandowski. Aber, und zwar im Sinn von, wie viel bietet Barcelona oder vielleicht jetzt auch Real Madrid, wobei der Lewandowski Real Madrid ähnlich, das ähnliche Spieler ist, vielleicht wie der Benzema, der ja noch ein, zwei gute Jahre vor sich hat. Aber egal, die Ablösesumme muss so hoch sein, dass Bayern irgendwann ja sagt. Aber für Bayern wird nicht das Problem, einen Nachfolger zu finden, der nochmal annähernd den Lewandowski kann ersetzen. Ganz ersetzen kann man eh nicht. Aber es ist grusig, ich finde auch, was der Berater gesagt hat, wie er da Druck aufbaut. Aber wenn es stimmt, was der Berater und der Lewandowski sagen, dass Bayern ihnen gar nie ein konkretes Angebot gemacht und der Lewandowski schlecht behandelt hat und hintendurch mit dem Haaland verhandelt hat und das hat der Lewandowski gestört. Du hast das ja auch so gelesen. Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und es ist nicht immer nur der böse Berater. Das wollte ich eigentlich sagen, der das falsche Spiel spielt.
Ja, ja, klar. Und also sein Berater hat ja jetzt auch gerade kürzlich einen relativ bekannten jungen Sportjournalist, einen Deutschen, abgeworben für sein Team. Also der weiss jetzt auch medial, wie er da kann das eine oder andere Feuer anzünden in der Bundesliga. Und da ist ja bei Bayern natürlich genau am richtigen Ort.
Ich bin übrigens dankbar, haben wir die Serie A noch mal kurz oder gar noch nicht gestreift. Das war natürlich ein trauriger Tag gestern. Hankerum ist natürlich, eben für Milan ist es eine schöne Geschichte, vielleicht ganz kurz noch zur Serie A. Und ich habe mich damit können trösten, dass am 22. Mai, was ja gestern war, am Sonntag, vor 12 Jahren Inter der Champions League Finale gegen Bayern hat gewonnen. Das habe ich mir dann gestern auch mal schnell ein bisschen reingezogen, die Highlights. Aber dort war es leider nicht so spannend gewesen. Milan hat kurzen Prozess gemacht und lustig ist gewesen, Inter hat 75.000 Zuschauer im Heimspiel San Siro. Die sind dann alle enttäuscht und Milan-Fans, weiss nicht wie viel, sind in Mailand in Beschlag genommen. Also dort, es war ein spannendes Finale, aber der letzte Spieltag war nicht ganz so dramatisch wie in anderen Ländern.
Ich finde es also recht herzig, dass du da gestern so im Loch gewesen bist, dass irgendwelche alte Finale noch schaust von Inter. Also falls HSV noch würde verlieren gegen Hertha, tue ich dann auch irgendwie noch, ich weiss auch nicht, wann sind sie da gegen Juventus Meister? 85. Vormodell von der Champions League gewonnen. Vielleicht tue ich mir dann das auch einfach noch ein bisschen anschauen, dass es nicht die Welt nicht so
schlecht ist. Weißt du was, da siehst du das Goal von Felix Magath, wo ja der HSV hat. Ja. Von dem her, genau. Der hat im Finale gegen Juventus dann das Goal geschossen. Aber los jetzt, das grösste Spiel vom Clubjahr steht noch bevor, Champions League Finale. Wir haben sicher noch schnell ein paar Minuten. Yes. Wer gewinnt, warum?
Ich glaube Real Madrid, weil das hat man zwar schon mal gesagt vor ein paar Jahren, aber es ist jetzt glaube ich für viele von dem Jahrgang Modric, Benzema, Kroos vielleicht die letzte Chance nochmal den Titel zu holen als Stammspieler. Und die sind jetzt so wahnsinnig zurückgekommen und haben so eine wahnsinnige Mentalität und Benzema ist einfach on fire hoch 100. Ich glaube die machen das.
Also ich freue mich jetzt primär mal auf den Match. Ich frage mich, gibt es eine größere Affiche? Ich meine, klar ist sehr, sehr viel Geld im Spiel, auch bei Liverpool und Real Madrid, aber es sind Traditionsclubs. Sie haben beide x-mal Champions League gewonnen. Es ist vielleicht, gibt es ein größeres Finale als Liverpool und Real Madrid und dann noch in Paris. Also Top-Affiche und ich bin auch endlich bei Real.
Das Klassiko-Finale hat auch seinen Reiz.
Ja, aber es ist aus dem gleichen Land. Das ist irgendwie, ich finde es schon... Real Liverpool, vielleicht Manchester United in der Blütezeit gegen Real Madrid.
Die werden, glaube ich, ein paar Jahre nicht mit dem Finale sein. Die können so viel Geld ausgeben, wie sie wollen. Die haben nicht mehr Champions League-Finale zu suchen.
Ja, aber ich bin bei dir. Ich glaube auch, Liverpool ist Favorit für die meisten Leute. Aber ich könnte mir vorstellen, die alten Männer, nennen sie jetzt mal so, haben nochmal das letzte grosse Spiel in der Bay. Und Liverpool muss jetzt zuerst mal ein bisschen, in Anführungszeichen, die Enttäuschung verarbeiten. Klar haben sie zwei Pokal gewonnen in England. Können einen dritten gewinnen am Samstag. Aber es war gleich hart gewesen, oder? Du bist dann gleich noch einmal so nah dran am Samstag, hörst, dass Manchester 0-2 hinger ist, verpasst es näher, jetzt das wieder aufzubauen, Spannung herzubringen für das Finale, ja, wird nicht ganz so einfach.
Ja, und also man kann sich ja noch erinnern, Real Madrid hat schon mal gegen Liverpool von auch nicht allzu langer Zeit im Finale gespielt, wo sich dann der Mohamed Salah, der Arm oder der Schulter gebrochen hat, oder was ist die Schulter? Dort ist ja dann nachher ein Riesentheater gewesen und der Karius, der Ball nicht mehr gehabt hat, wie er vom Sergio Ramos ausgenockt worden ist. Ich bin gespannt, ob es da vielleicht auch so ein bisschen Revanche, also der Salah hat ja schon gewisse Anmerkungen gemacht in die Richtung, jetzt ist Revenge-Time.
Gut, Ramos ist zum Glück nicht mehr dabei, aber ja, hast recht, das ist, ich kann mich gut erinnern an den Match, es war eine üble Attacke gewesen vom Sergio Ramos. Er ist natürlich ein Krieger und unglaublich wertvoller Verteidiger. Oder immer noch, wenn er mal nicht verletzt ist bei Paris. Aber ich glaube, weißt du, also Revanche ist so lange her, die Hauptfigur ist nicht mehr dabei bei Real Madrid. Ja, ich glaube einfach, der Druck ist vielleicht ein bisschen grösser bei Liverpool, trotz allem, weil sie Favorit sind, weil sie irgendwo nicht so einen schwierigen Weg hatten im Finale. Das muss man auch sehen. Oder? Es ist ein bisschen wie auf dem Silbertablett präsentiert worden. Der Einzug ins Finale, Real hat unglaublich ein Parkour hinter sich müssen bringen. Hat irgendwie, meiner Meinung nach, weniger zu verlieren am Samstag. Und das kann dann auch noch eine Rolle spielen, dass Liverpool vielleicht den Druck auf zwei gespürt und ja, ein bisschen nervöser wird.
Ja, ich bin gespannt. Wir werden sicher noch Zeit haben, darüber zu reden. Ich freue mich sehr auf den Samstag. Neben dem Fußball übrigens auch noch Grand Prix von Monaco, wo mich auch sehr heiß macht an diesem Wochenende. Und dann ist dann schon wieder Nazi-Zeit.
Ja, haben wir, glaube ich, einen Gast nächste Woche im Umfeld von der Nationalmannschaft. Ja, vier Länderspiel in zweieinhalb Wochen. Ich frage mich ein bisschen, Nations League, ich finde es eigentlich noch ein guter Wettbewerb, besser als Testspiele. Aber wie sehr packt es die Leute, wie wichtig ist es, obwohl ja die Gegner relativ cool sind. Also freust du dich auf die Nations League?
Ja, ich meine, durch das, dass ich ja jetzt sehr eng darf, einmal mit der Nazi mitreisen, freue ich mich schon auf das. Also zum einen Prag gegen Tschechien, dann Lissabon, Portugal, zweimal, also in Genf ist dann auch nochmal Portugal, zweimal Cristiano Ronaldo gegen die Schweizer Nazi, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so viel geben. Dann auch noch Spanien, also das macht schon noch Spass und ich gehe davon aus, dass der Murat Yakin das auch sehr ernst wird nehmen, weil so viel Hochkaräter hat er jetzt nicht gerade noch zur Vorbereitung dann für Katar oder also so viel Zeit. Und ja, also ich glaube, eben wie du sagst, die Emotionen, die Fans, wie die jetzt gerade am heiß laufen sind für den Fußball, da kann es durchaus noch zwei schöne Fußballwochenende geben zu Anfang Juni.
Ja, ja, es ist so. Es ist jetzt sicher niemals annähernd Begeisterung, wo eine WM wird sein, Ende Jahr, oder Interesse, aber es sind schöne Spiele, schöne Gegner und irgendwo, wir müssen uns aber auch zusammen vielleicht auch mal ein bisschen erholen, was sich für den Fußball interessiert nach diesen emotionalen Wochen. Es wird sicher nicht ganz so heiß gegessen sein, wie jetzt all die Entscheidungen, die sie angefallen. Aber ja, Ronaldo in der Schweiz ist sicher, wahrscheinlich das letzte Mal in seiner grossen Karriere, ist eben auch eine Geschichte, ja.
Ich frage mich jetzt gerade, was du auf dieser Nazi-Reise vorhast, dass du jetzt schon an das Erholen denkst.
Nein, ich habe jetzt nicht an mich gedacht. Ja, mehr all die TV-Konsumenten gedacht, die jetzt da, ja, es war wirklich sehr emotional gewesen in diesen Wochen. Und ja, jeder ist ja verbunden mit irgendeinem Club und verfolgt es dort. Ich glaube, Nazi ist das grösste in der Schweiz, neben Roger Federer, sporttechnisch gesehen. Aber es ist vor allem dann besonders gross, weil es ein grosses Turnier ist. Und ich habe es mehr so gemeint, die Nations League ist zwar schön und gut, aber es wird nicht ganz die Emotionen erreichen, die halt in Katar
sind. Ja, einverstanden. Einverstanden. Ja, Fabu, wir haben sehr viele Themen in eine Stunde gepackt. Es ist deutlich, wir haben eigentlich nur eine kurze Ausgabe, kurz Special machen, aber es ist einfach so viel gelaufen. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es bis jetzt geschafft haben, mitzuhören, fühlen sich so, dass es sich gelohnt hat, dran zu bleiben. Und wenn ihr Feedback habt für unseren Podcast, sehr gerne ein E-Mail mit dem Betreff andere Liga an feedback@20minuten.ch. Fabu, letztes Wort.
Ja, wir sind wahrscheinlich ein bisschen länger, als wir uns vorgenommen haben, aber das zeigt, wir haben ja längst nicht alles besprochen, was wir wollen besprechen. Das zeigt, wie spannend das im Moment ist. Ich wünsche allen eine schöne Woche, genießt es und dir vor allem heute viel Glück mit dem HSV, Tobi.
Danke vielmals. Bitte alle, die es heute noch hören, Daumen drücken. Jeden Daumen kann ich brauchen. Hopp HSV, gute Woche, Happy Champions League. Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.